I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Studio Gastro wird dir präsentiert von Frische Paradies, dein kulinarischer Hotspot mit Markthallen-Flair.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die ganz sicher in keiner Speisekarte, aber in jedem Fall über den Dingen stehen. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Kemal Üres, Gastronom, Unternehmer, Chronist einer Branche im Dauerlauf und für viele schlicht der Gastroflüsterer. Einer, der die Branche nicht aus der Distanz beobachtet, sondern aus dem Maschinenraum kennt. Zwischen Service und System, Kasse und Kopf, Kemal macht Dokus, die nichts schönreden und genau deshalb gut sind. Küchen ohne Glamour, Zahlen ohne Weichzeichner, Realität in Echtzeit. Und er spricht über das, was sonst gern verschwiegen wird, über Brüche, Depressionen, Klinik, den mühsamen Weg zurück ins Licht. Ohne Pathos, eher mit trockenem Humor und viel Ehrlichkeit. Gleichzeitig wurde er politisch, als es nötig war, bei den 7% Umsatzsteuer. Nicht laut um der Lautstärke willen, sondern beharrlich, vernetzend, wirksam. Kemal serviert keine Parolen, er legt den Finger in die Suppe und genau darüber reden wir jetzt. Kemal, herzlich willkommen.
Sebastian, danke schön. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, gerade ganz gut. Wir sind auf den Malediven und drehen hier 3 Dokus und machen auch nebenbei ein bisschen Urlaub.
Okay, also ich wollte gerade sagen, ich kenne dich eigentlich nur arbeitend und dementsprechend hätte es mich gewundert, wenn du irgendwo bist, um Urlaub zu machen. Also dir geht's sehr gut. Wie geht's der Gastronomie?
Also jetzt erstmal mit den 7% besser, wobei der Mindestlohn jetzt auch wieder hochgeht. Verpackungssteuer, Bürokratie, wir haben schon noch Themen, aber ich glaube erstmal war das, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben und an die Politiker, erstmal ein wichtiges Zeichen und ein wichtiger Schritt, jetzt da Entlastung herbeizuführen.
Also das Thema 7% beziehungsweise der Weg zu den 7%, das wird mit Sicherheit hier ein großes Thema werden, heute bei Studio Gastro. Aber Kemal, ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal klären, wer du überhaupt bist, weil obwohl ich dich kenne, weiß ich es manchmal auch nicht. Bist du Unternehmer, bist du Investor, bist du Content Creator, bist du Mentor, bist du der Lautsprecher einer ganzen Branche, bist du einfach nur ein Deutsch-Türke oder ein türkischer Deutscher? Wer bist du?
Alles. Nein, ich liebe es tatsächlich, viele unterschiedliche Dinge zu machen. Das war schon immer so. Aber angefangen habe ich in der Hotellerie, in der Gastronomie ganz klassisch und habe dann mit 19 Jahren meinen ersten Laden aufgemacht, das La Paz, oder knapp 20. Und als Corona kam, also danach kam, zwischendurch kam das Daily U und noch ein paar andere Gastronomieeinheiten, aber als dann Corona kam, habe ich dann angefangen, weil Gastronomen mich angeschrieben haben, weil ich immer gerne schon mit Gastronomen über Kalkulation, über Effizienz, über die Probleme, die wir halt so in unserer Branche haben, geredet habe, kamen die Anrufe während Corona und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kann jetzt nicht mit jedem quatschen, das geht gar nicht, aber ich kann Videos drehen. Und wir waren dann 2020 einer der ersten überhaupt auf Social Media, die halt B2B-Content gemacht haben, Reels mit Untertitel und so weiter, das haben wir von den Amerikanern abgeguckt. Und das sind jetzt knapp 6 Jahre vergangen, tatsächlich. Also bin ich quasi alles in allem. Meine Betriebe habe ich noch, bin aber, das muss ich ehrlich sagen, gar nicht mehr in den Betrieben. Also ich habe dann parallel dazu das Management nochmal verstärkt und mache jetzt nur noch die Gastro-Schule, die GBS, die Gastro-Business-School und mein Content.
Also es ist wirklich eine ganze Menge und als 1979 geborener weiß ich ehrlicherweise ganz genau 77. Ah, okay, leider, alles klar. Ja, habe ich dich ein bisschen jünger gemacht? Ja, mir persönlich ist das ganz recht. Dann habe ich noch mindestens 2 Jahre Zeit, um so einigermaßen in die berufliche Spur reinzukommen. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass du Manager im Park Hyatt Hotel gewesen bist und zwar sowas wie der jüngste Abteilungsleiter weltweit. Stimmt das oder ist das nur ein Flex? Ist
wirklich so. Also ich war Bar- und Lounge-Manager. Ich meine, 2 Abteilungen, das hört sich jetzt übertrieben an. Die Lounge war direkt neben der Bar, aber es waren trotzdem komplett unterschiedliche Aufgaben, die man gelöst hat und auch nicht, weil ich so schlau war und so schnell im Kopf, das war ich wirklich nicht, aber ich habe viel gearbeitet, schon immer und immer fleißig. Ich habe also mein Nicht-Talent-Sein durch viel Arbeit weggemacht und da war ein Franzose, der Herr Block, der hat an mich geglaubt und hat mir dann diese zwei Bereiche gegeben und damit war ich wirklich der jüngste Manager, den das Hyatt weltweit hatte mit 19.
Aber nicht der Herr Block, über den du eine Doku gedreht hast.
Nein, das ist Block, Blockgruppe, also Steak. Das war ein Franzose und das war unser damaliger GM. Da kamen ja einige und er war quasi zu der Zeit und hat an mich geglaubt und hat das gepusht. Und bis ich dann einmal von ihm gelobt worden bin auf einer, das ist auch ganz interessant, auf einer Versammlung und danach hatte ich so viel Kollegen, die das nicht so wollten und dann dann habe ich das dann irgendwann verlassen, das ganze Konzerngehabe.
Also, du hast es eben gerade schon selber angesprochen, was das Drehen von Content oder von Videos angeht, auf Social Media, für Social Media. Um das nochmal so ein ganz kleines bisschen einzuordnen, auch hier für unsere Zuhörerschaft bei Studio Gastro. Du hast eine Social Media Reichweite, die geht in die Millionen. Also du erreichst Millionen Menschen auf Instagram, du erreichst Millionen Menschen auf TikTok, du erreichst Millionen Menschen auf YouTube. Hättest du selber gedacht, dass du eine ganze Branche wirklich über diese Kanäle erreichen kannst? Oder bist du manchmal auch selber irritiert und fehlorientiert, dass es tatsächlich so klappt und dass du, ich meine, du hilfst der Menschen, also du tust was Gutes.
Ja, vielen Dank erstmal für die Blumen. Nein, ich war ja nie ein sehr von sich selbst überzeugter Typ oder so. Ich hatte immer so, kann ich das, bin ich das? War immer schon, das hat mich immer begleitet. Und ich habe mich damit abgefunden, dass ich in meiner Produktion bin, in meiner Gastro bin. So war es auch 30 Jahre. Ich habe immer noch das Gefühl, Frank Elstner kommt um die Ecke und sagt, mach mal hier, da ist eine Kamera und wir haben dich hops genommen.
Der zieht dir dann so eine schöne Brille auf.
Nee, ich hab das bis heute noch nicht so. Ich weiß, was ich tue und ich mache das mit sehr viel Leidenschaft und Verantwortung. Aber das ging jetzt alles, 6 Jahre ist jetzt nicht schnell, aber es ging trotzdem irgendwie so schnell, dass sich mein Leben so verändert hat, grundlegend, dass ich es nicht verarbeiten kann, denn Content verpflichtet und ich reise ja auch. Also letztes Jahr waren wir 220 Tage auf Reisen. Weil wir bei den Gastro-Kollegen, das ist mir wichtig, weil wir bei denen drehen, die Städte, ich muss die verstehen, die Zielgruppe. Und wir drehen ja auch bei den Gastronomen. Das ist alles so schnell, dass ich teilweise denke, was ist eigentlich passiert?
Hast du das Gefühl, dass du der Gastronomie tatsächlich hilfst und dass du etwas geschaffen hast, zusammen mit deinem Team, das ja gerade den Betrieben gefehlt hat? Oder würdest du sagen, so weit würdest du gar nicht gehen?
Das ist eine gute Frage. Also, wir sind auf dem Weg, wir machen sehr viel. Manches hilft vielleicht, manches ist zum Lachen, manches ist vielleicht nicht richtig. Das kann ich gar nicht so beurteilen, aber wir geben das Beste. Und wenn Gastronomen über die Gastro Business School reden oder über die Videos, zumindest motiviert sie sehr stark der Content, weil wir halt eine schwierige Branche sind. Und mit der Gastro Business School erzielen wir wirklich gute Ergebnisse. Wir hatten jetzt 600 bis 800 Schüler, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die sagen auf jeden Fall, es ist ein starker Hebel, die Schule, weil ich bin ja nicht der Experte dort, ich bin einer der Experten von 13. Da sind schon richtige Klopper dabei, wie Markus Gutendorf, CEO, Vorstand, Blockhaus, Erich Nagel, also wirklich große Namen und ich würde sagen, ja, aber ich mag immer nicht so von sich behaupten, wir sind's, es sind so viele Menschen, die der Gastro helfen, also die Hoga hilft der Gastro, auf seine Art und Weise. Es gibt Kersten Rapschwan, es gibt so viele Namen. Du hilfst der Gastro, Studio Gastro hilft der Gastro. Also jeder tut irgendwie und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir sind in dem People-Business und jeder hat so seine Menschen, die ihn hören wollen. Und ich glaube, wenn jeder was tut, dann sind wir in der Masse so, dass wir sagen können, wir, die Fürsprecher und wir, die unterwegs sind für die Gastro und auch Content drehen. Ich glaube, jeder erfüllt so ein bisschen seinen Zweck.
Ja, man merkt natürlich auch, dass in den letzten Jahren, und das hat selbstverständlich was mit Corona und den Auswirkungen gerade für den Hospitality-Bereich zu tun, was dann nochmal aus dem Boden gestampft worden ist und auch für mein Empfinden schon immer die Stärke der Gastronomie war, nämlich der Zusammenhalt mit und untereinander. Ob du das jetzt bist mit Gastroflüsterer, ob das jetzt Chefs in Town ist, die wirklich ja auf einmal da gewesen sind seit 2 Jahren und das wirklich schaffen am Wochenende vor Rolling Pin, eigentlich eine ganze Gastronomiebranche aus einem Land an einem Ort, nämlich in Düsseldorf, zu versammeln, um dann einfach ein riesengroßes Netzwerk zu starten und sich im besten Sinne selbst zu feiern, um irgendwie auch zu zeigen, ey, hurra, wir leben noch.
Genau, das ist die Botschaft. Und du hast schon gesagt, also Rolling Pin, Chefs in Town, da gibt es wirklich gute Player. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam laut werden und dieser Branche auch wirklich ein positives Image und Gesicht geben. Und warum? Das ist immer das Witzige, weil Gastronomen haben sich ja nie so wirklich zusammen gegenseitig so unterstützt. Es war immer so, jeder kocht seine Suppe. Das habe ich auch.
Warum?
Ja, weil für den Gastronom ist der andere Gastronom erstmal jemand, der ihm was wegnimmt.
In seinem Konkurrent.
Das merken wir auch ganz stark. Also wenn ich in einer Stadt bin, dann merke ich diese Spannung, weil ich ja von dem einen zum anderen gehe zum Drehen und da merkst du schon, wenn du bei dem einen vorher bist als bei dem anderen, dann ist der schon so ein bisschen gekränkelt. Aber das habe ich nicht, wenn ich Düsseldorf mit Hannover vernetze. Und deswegen gehen wir von außen nach innen und deswegen ist auch die Schule da, weil da haben die kein Problem mit. Da ist alles digital, die sind weit voneinander entfernt. Und ich glaube, das sind die ersten Schritte, die dann eben zu einer Gemeinsamkeit führen, die für die Branche super wichtig ist, weil jeder macht Fehler. Und wenn wir gemeinsam uns vernetzen, sprechen und vor allem uns Halt geben, dann kann jeder davon profitieren.
Also ich habe mir was dabei gedacht, warum ich die erste Folge des Jahres mit dir starte, Kemal, weil es mehr oder weniger in 2026 passiert ist, wo eine ganze Branche und du auch federführend gekämpft hat, dass aus den 19% Mehrwertsteuer 7 werden. Das Ganze hat jetzt am Ende des Tages geklappt und wir stehen jetzt hier am Anfang 2026 und haben diesen Weg zu den 7% geschafft. Ihr habt den geschafft. Was bedeutet das konkret? Hol mich da nochmal so ein bisschen ab. Was habe ich als Verbraucher davon, aber was hat vor allem der Gastronomiebetreibende davon?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, teilweise verstehen die Gastronomen auch nicht alle genau, was die 19% jetzt oder die 7% zu bedeuten haben. Du hast einen Verkaufspreis für einen Schnitzel von 23,50. Du kannst einfach, jetzt sagen wir mal als Beispiel, ist in Dörfern anders, in kleineren Städten.
Kalb.
Ja, nee. Das wäre schön. Aber wenn du den Preis so hältst, musst du die Mehrwertsteuer, die du abführst, ist halt nicht mehr dann 19% für Speisen im Haus, sondern nur noch 7. Das heißt, da die meisten Restaurants ja mit Essen ihr Geld verdienen, zumindest ist die Quote so, würde ich mal sagen, im Querschnitt von dem gesamten Umsatz. Ich muss jetzt gucken, wie ich rede, damit es wirklich auch jeder Zuhörer versteht, ohne jetzt sagen zu wollen, dass unsere Zuhörer blöd sind. Aber das ist, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
Nee, erklär es mir. Ich bin in Mathe sehr schlecht.
Also 23,50 brutto für einen Schnitzel, das ist der Preis, der in der Speisekarte steht, müsste jetzt ein Gastronom oder letztes Jahr hat ein Gastronom von den 23,90 19% dem Finanzamt überwiesen. Oder wurde eingezogen. Mhm. Und jetzt muss er nur noch 7. Das heißt, er hat 12% mehr vom Schnitzel. So, jetzt denken natürlich einige, okay, cool, wenn das Finanzamt jetzt statt 19 nur noch 7 von dem Gastronomen nimmt, aber der Preis der gleiche ist, hat der Gastronom ja 12% mehr, also kann er mir was abgeben. Der Gastronom denkt aber, wow, ich habe 12% mehr, Gott sei Dank, ich kann die Mehrkosten, die entstanden sind, die extrem sind in den letzten 4-5 Jahren, Wir haben auch übrigens auch nicht den Umsatz, den wir vor Corona hatten. Inflationsbereinigt liegen wir immer noch 8 bis 10 Prozentpunkte da hinterher. Gibt mir sozusagen, denkt der Gast, die 12% vielleicht weiter, aber ja, das ist leider zum größten Teil wahrscheinlich nicht so, dass der Gastronom das weitergeben kann. Also um die Frage nochmal korrekt zu beantworten, der Staat hat den Gastronomen gesagt, von deinem Schnitzel will ich keine 19% mehr, sondern jetzt nur noch 7. So wie es auch ist, wenn Speisen außer Haus im Liefergeschäft verkauft werden. Da war es schon immer 7%.
Warum hat sich das überhaupt verändert?
Also während Corona war das ja ein Zuschuss vom Staat, weil die gesagt haben, hey, wir wollen euch entlasten, das ist eine schwierige Zeit. Dann,
weil keiner essen gehen konnte. Restaurants waren geschlossen und die Restaurantbesitzer und Besitzerinnen waren die Gearschten.
Klar. Also wir haben, Gott sei Dank, leben wir in Deutschland, wir haben einen super Zuschuss gekriegt, aber wenn wir dann aufgemacht haben, war das immer wieder eine neue Eröffnung, Mitarbeiter sind abgewandert, Inflation, dann kam der Ukraine-Krieg, dann sind die Personalkosten tatsächlich explodiert, was ich für die Mitarbeiter auf jeden Fall verstehe, aber für den Gastronomen war das halt fast 40%, das kannst du gar nicht auf den Teller oder auf die Speise aufrechnen, das ging halt alles so schnell in den letzten 4-5 Jahren. Dass die Gastronomen einen enormen Druck hatten und der Staat hat diese Entlastung herbeigeführt und für 1 oder 2 Jahre während Corona und dann haben sie eben wieder die 19% gebracht und dann wurde es noch enger für den Gastronomen und es war ja auch die Kampagne Rettet die Vielfalt von mir mit meinem Team, die wir dann eingeführt haben vor 3,5 Jahren, um eben da laut zu werden und zu sagen, bitte lasst uns diese 7%, die sie uns während Corona gegeben haben. War aber leider nicht so. Eben vor 2 Jahren kam dann oder 1,5 Jahren kam dann die 19% zurück und wir haben weitergekämpft. Und jetzt, Gott sei Dank, ab dem 1.1. ist es wieder so wie zu der Zeit, als wir die Subvention hatten.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Mein heutiger Werbepartner ist Holy. Und nein, das ist kein Ausruf aus der Küche, wenn am Pass plötzlich alles gleichzeitig fertig wird, sondern die bessere Alternative zu klassischen Softdrinks. 100% Geschmack, Zero Zucker oder, wie man in der Gastronomie sagen würde, volle Aromatik, keine leeren Kalorien. Geschmack ja, Zuckerschock nein. Wir wollen ja funktionieren bis zum letzten Tisch. Holy funktioniert wie eine richtig gute Getränkekarte. Übersichtlich, durchdacht und für jede Situation das Passende. Es gibt Energy, Eistee, Hydration und Milkshakes, also Fokus, Erfrischung, Regeneration und ein bisschen Soulfood fürs Glas. Mehr braucht's eigentlich nicht. Ich selbst nutze Holy je nach Laune und Puls. Beim Sport greife ich zu Holy Energy. Zero Zucker, kein Taurin, dafür Fokus, der stabiler ist als der Reservierungsplan am Samstag. Direkt nach dem Training kommt Holy Hydration, Elektrolyte, Mineralien, Kokoswasserbasis. Quasi das Mise en Place für den Körper. Erst auffüllen, dann weitermachen. Und wenn ich später geduscht bin und runterfahre, dann gibt es Holy Eistee. Echter Tee, Zero Zucker, starke Geschmäcker oder, wie man in der Gastro sagen würde, Service vorbei, Glas noch voll. Warum passt Holy so gut in die Gastronomie? Na, weil der Job Energie frisst wie der Konvektomatstrom. Der war gut. Lange Tage, wenig Pausen, hoher Anspruch und trotzdem soll der Kopf dabei klar bleiben. Und wie bei jeder guten Karte gilt, die Geschmäcker sind verschieden, die Restaurants auch. Genau deshalb ist bei Holy für jeden etwas dabei. Für die Gastro und genauso für alle anderen. Daher mein Tipp, das Starter Set Deluxe. 14 mal Holy Energy, 14 mal Holy Eistee, 14 mal Holy Hydration und, ihr ahnt es richtig, 15 mal Milkshakes plus Shaker. Regulär 59,99 mit meinem Code GASTRO gibt's 10% Rabatt. Ihr landet also bei nur 54 Euro. Und ganz ehrlich, das ist das perfekte Mitbringsel. Wenn du deiner Liebsten oder deinem Liebsten zum Valentinstag zum Beispiel ins Restaurant ausführst, hier ist ein Fun Fact, Nachtisch gleich dabei. Also, weareholy.com/gastro, weareholy.com/gastro. Energie rein, Service läuft und wenn nicht, immerhin wach genug, um professionell genervt zu sein.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
12.000 Betriebe sind es, glaube ich, gewesen, in etwa, die betroffen sind. Das ist ja nicht unbedingt eine kleine Zahl. Du bist das Gesicht der Initiative geworden oder du warst es. Ich weiß gar nicht, wolltest du das? Hast du damit gerechnet oder hast du es dann einfach angenommen und gesagt, okay, dann bin ich jetzt der, den ihr vor den Karren spannt, mache ich gerne.
Nee, das, also es war eigentlich so, dass die DeHoga mich gebucht hat für 2-3 Videos, die Frau Hartges, das ist die ehemalige Geschäftsführerin Deutschland.
Die Ingrid, hat. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, genau. Dann habe ich mit ihr, glaube ich, 4 Videos gedreht und dann habe ich die Thematik so ein bisschen verstanden und ich habe halt auch verstanden, dass die DeHoga natürlich da ganz viel macht und doch schon immer gemacht hat, aber ich habe gemerkt, dass nach dieser Kampagne ich auch was machen muss, weil ich habe gemerkt, wir haben einfach einen riesen Hebel, wir erreichen so viele Gastronomen und vor allem wollte ich eben den Hebel über Social Media spielen und habe dann angefangen zu sagen, okay, was kann ich noch weiter tun? Und dann hat sich das verstärkt und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein, wir müssen ja richtig Gas geben. Und dann bin ich eben Türklinken putzen gegangen, habe Sponsoren gesucht, die habe ich gefunden, also an der Zahl 7 Sponsoren, Lieferando, Edeka Food Service, um die mal kurz zu nennen, Transbome, Frische Paradies, Selgros, die Metro, ich will keinen vergessen, Moment, ich glaube, ich habe keinen vergessen, Edeka Food Service habe ich gesagt, Transbome und habe quasi von denen Gelder bekommen. Und habe dann mit diesen Geldern richtig eine Kampagne aufgebaut, habe selber noch 6-stellig dazu getan, weil die Kampagne hat insgesamt über 350.000 Euro gekostet und ging 3 Jahre, komplette Zeit 3 Jahre und haben das dann eben aufgerollt, haben dann eben den Pariser Platz gebucht, haben die Schanze gebucht. Wir hatten insgesamt 110 TV-Beiträge und ich glaube 240,9 Millionen Views auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts und haben versucht, durch Rettet die Vielfalt den Gast bewusst zu machen, dass wir davon abhängig sind. Ansonsten werden die Speisen noch teurer. Jetzt werden einige Zuhörer vielleicht sagen, ja gut, dann gib doch jetzt das Geld einfach weiter. Nee, es wird trotzdem günstiger. Der Gastronom kann durch die 7% die Preise jetzt halten. Also am Ende hat der Gast schon was davon. Aber es kann jetzt nicht günstiger werden.
Ich habe jetzt neulich mit dem Gastronomen gesprochen und der hat gesagt, also wenn meine Gäste jetzt zu mir kommen und sagen, warum ist denn die Preise immer noch nicht angepasst, er könnte höchstens Salat und Suppe günstiger machen. Warum? Weil die im Einkauf verhältnismäßig weniger kosten oder was meint er damit?
Ich weiß nicht, was er damit meint. Auf jeden Fall hat es damit gar nichts zu tun. Also du kalkulierst auf verschiedene Wege. Es gibt aber einen richtigen Weg, wie man kalkuliert. Die heißt Deckungsbeitragskalkulation. Und das machen Gastronomen so manchmal, weil sie denken, ja, weil sie nicht kalkulieren, ehrlich gesagt. Und sagen, okay, ich packe jetzt einfach mal auf die Cola den Betrag. Das geht schneller, weil ich verkaufe davon viel. Oder die Suppe ist günstig, die kann ich auch günstig verkaufen. Das geht aber in der Summe nicht auf, weil es nicht darum geht, was du günstig einkaufst, sondern es geht am Ende darum, wie deine Deckung ist und wie gut die Speisen laufen oder wie schlecht sie laufen und wie die Deckung sein muss, um am Ende die gesamten Kosten von der gesamten Gastro zu decken. Deswegen ist es doch kurz gedacht, wenn Gastronomen das sagen. Oder wenn sie sagen, ja, bei den Getränken, da hast du richtig gute Margen, das stimmt. Aber wenn du dir das Gesamte anguckst, das gesamte Portfolio und den gesamten Umsatz, muss man doch anders kalkulieren. Und wenn ich das ganz vereinfacht hier versuche zu erklären, dann musst du die gesamten Kosten nehmen, anteilig, was machen die Speisen an Umsatz und was machen die Getränke an Umsatz. Und entsprechend der Performance der einzelnen Gerichte wird die jeweilige Deckung runtergebrochen. Das ist der perfekteste Weg. Das muss jetzt keiner verstehen, aber damit will ich nur sagen, man darf das jetzt nicht zu trivial sehen. Ich mache jetzt einfach die Suppe, die gebe ich jetzt günstiger, sondern am Ende muss die Wirtschaftlichkeit nachhaltig berechnet werden, damit es funktioniert.
Also was ich mich da frage, Kemal, ist eine Sache, muss der Verbraucher, der Gast, muss der das eigentlich alles verstehen? Oder würdest du sagen, nee, das geht denen eigentlich gar nichts an, der kommt, um zu essen? Weil worauf ich hinaus will ist, warum schreibt man nicht einfach in die Speisekarte mal ein Beispiel, damit der Gast versteht, was in dem, ich bleib mal bei dem Beispiel Schnitzel, 23,50 Euro, was in den 23,50 alles drinsteckt? Müll, Strom, Spotify, weiß ich nicht, was noch alles.
Das ist eine gute Geschichte. Also ich sag das auch immer zu den Gastronomen, nehmt eure Gäste mit, weil sie wissen ja nicht, wie die Kostenstruktur ist. Das kann der Gastronom oder sollte der Gastronom wissen. Und wenn man jetzt beim Schnitzel davon ausgeht, das habe ich letztens für eine große Hamburger Zeitschrift mal ausgerechnet, da bleiben ja 10-15% über, überhaupt, wenn überhaupt. Manche bringen Geld mit, wenn es hochkommt. Und das kann man schon kommunizieren. Man muss schon die Betroffene zu Beteiligten machen. Und das ist also eine gute Idee, so einen Zettel in die Speisekarte reinzulegen, wo der Gast einfach abgeholt wird, damit sie es verstehen. Denn es ist wirklich so, die Kosten sind explodiert. Und da kommt der Gast ja gar nicht mehr mit, weil der Gast hat ja auch eine Inflation. So, die wissen ja auch nicht mehr wohin. Der Gastronom weiß auch nicht mehr wohin. Und das Ökosystem in der Gastronomie, das sage ich immer wieder und ich wiederhole diesen Satz, es hat noch nie in Deutschland gestimmt, weil Deutschland war Essen gehen immer noch günstig im Verhältnis zu anderen Ländern.
Ach, ja,
also.
Aber andere Länder, habe ich das Gefühl, die Leute gehen auch lieber essen. Also die haben einen ganz anderen Stellenwert der Gastro und vor allem auch dem Produkt gegenüber. Also da wird sozusagen mehr oder weniger gelebt, dass Qualität eben auch seinen Preis hat. Ist das am Ende des Tages auch ein ganz kleines bisschen ein Mentalitätsproblem, beziehungsweise jetzt mal,
das ist schon richtig,
etwas provokativ gesagt, typisch deutsch?
Ja, ist
schon
so. Also Masse statt, also ich will gutes Essen haben, aber nicht so viel, am liebsten nicht ganz so viel dafür bezahlen. Deswegen habt ihr ja auch die Gastronomie einen schlechteren Ruf, weil der Gastronom auf seinen Schultern 80 Stunden durchgezogen, die Mitarbeiter haben Überstunden gemacht. Woher kommt das denn? Damit man am Ende noch was verdient. Aber als das Ökosystem dann zusammengebrochen ist durch Corona, kam die Scheiße eigentlich hoch, so wo wir stehen. So. Und dann war es eben so, Mitarbeiter sind abgewandert, die Kosten sind noch höher gegangen, Personalkosten, Energiekosten, Rohstoffe, so dass dann das gesamte fragile Haus mit einem schwachen Fundament in sich zusammengesackt ist. Und da wurde das Problem so richtig bewusst. So, jetzt musste der Gastronom Folgendes machen, anfangen zu lernen und zu kalkulieren, Rezepturen zu erstellen, Produktpässe zu haben, um zu im Penny-Business, so wie man es in Amerika macht, richtig zu arbeiten. Und der Gast musste verstehen, essen gehen, so ein Teller, bis es fertig wird, da ist so viel Energie drin, das kostet Geld. Also beide Seiten haben sich komplett lost gefühlt und teilweise sind sie immer noch in diesem Nebel drin. Und wir hoffen, dass es sich die nächsten zwei Jahre lichtet, weil der Gastronom leidet immer noch. Und der Gast auch. Und da gibt's keine Gewinner aktuell.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen Gast und Gastronom? Was würdest du sagen? Wie ist da die Stimmung? Weil ich kann von mir sagen, dass ich ja qua meines Berufes eigentlich ganz gerne in die Gastronomie reingehe. Aber wenn ich früher, und damit meine ich vor 2, 3, 4, 5 Jahren, zwischen 2 und 5 Mal in der Woche in einem gastronomischen Betrieb war, ist es jetzt bei mir 4 Mal im Monat. Wenn es hochkommt.
Leider so, ja. Es ist auch nicht mehr so die Weinflasche, es ist ein Glas Wein. Es ist keine Wasserflasche. Es ist schon.
Fehlt da Vertrauen? Wie ist das Verhältnis zwischen dem Gast und der Gastronomie? Hat sich das verändert oder würdest du sagen, nö, eigentlich ist alles gleich geblieben?
Also es fehlt Geld auf beiden Seiten. Es fehlt Geld. Also der Gast, das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich meine, die Gehälter sind ja nicht entsprechend mitgewachsen in den letzten 5 Jahren. Und beim Gastronom sind die Kosten explodiert. Beim Gast ist das Gehalt nicht eingestiegen in der Form, wie die Inflation ist. Und die Inflation ist sehr hoch. Gefühlt würde ich sagen, ist die Inflation 30%, 35%. Das ist zum Beispiel das, was ein Schnitzel mindestens teurer geworden ist als doch vor 4, 5 Jahren. Das ist einfach diese Schräglage, hat sich in den letzten 5 Jahren so schnell verändert für beide Seiten, dass eben keiner von beiden Seiten mitkommt und der Gast denkt über den Gastronom, du machst dir die Taschen voll, und der Gastronom denkt möglicherweise, hey, ich komme hier nicht klar, arbeite 100 Stunden, um dir das ein schönes Erlebnis zu bereiten, und du bist immer noch nicht dankbar und denkst, warum habe ich jetzt mit 3 Leuten 100 Euro bezahlt? Und das ist ein Problem. Deswegen würde ich, um die Frage zu beantworten, wie ist die Stimmung aktuell, angespannt, würde ich angespannt sagen.
Was, ich meine, du bist der Gastroflüsterer. Was flüsterst du denn einem Gastronomen oder einer Gastronomin, die jetzt hier zuhört und sich denkt, ja, scheiße, ich bin leider eines der Restaurants, die nicht komplett durchgebucht sind und die leider schon lange nicht mehr so gut funktionieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Was rätst du denen? Durchhalten? Abwarten, die besseren Zeiten kommen, arbeite weiter, 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 Oder, das habe ich glaube ich auch schon mal von dir gehört, gibt es dem einen oder der, die anderen, dem oder der du wirklich rätst, mach zu.
Also wir raten auch, klar, unseren, wir hatten jetzt in den letzten Jahr, glaube ich, 4 Insolvenzen geraten, also Gastronomen geraten, dicht zu machen. Aber das kann man nicht so einfach erklären. Also abwarten. Ja, ich glaube, in 2 Jahren wird es wesentlich besser. Aber was passiert dann überhaupt? Was meine ich damit? Was wird besser? Gastronomen müssen lernen, sie sind in einem Unternehmenszweig oder in einer Branche, wo ganz schnell ganz viel Geld verbrannt werden kann. Das heißt Penny Business, People Business, wir haben viele Hände, wir verdienen Centbeträge. Ich muss professionell arbeiten. Ich muss die Küche im Griff haben, ich muss meine Strukturen im Griff haben, ich muss meine Prozesse im Griff haben, ich muss richtig kalkulieren, ich muss einen Produktpass haben, ich muss eine Rezeptur. Ich könnte jetzt einen Monolog halten von 20 Minuten auf diese Art und Weise. Gastronom, das ist auch in Deutschland lange so gewesen, waren auch nie wirklich so, für was stehe ich wirklich? Wir hatten Frühstück, wir hatten Mittag, wir hatten Lunch, wir haben 7 Tage aufgehabt, hatten 15 Stunden auf, dann kamen die Putzfrau und die Putzleute und dann habe ich wieder aufgemacht. So, was ist jetzt passiert? Durch Social Media hat sich alles verändert. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Kostenstruktur wirtschaftlich, sondern es hat sich auch im Trend was verändert. Also das heißt, ich mach oder sollte nicht mehr für jeden alles machen, sondern ich muss mich spezialisieren, also USP, Konzept. Und damit meine ich jetzt die letzten 2 Jahre auf deine Frage hin abwarten. Du darfst nicht abwarten, du musst dich jetzt weiterbilden und das sage ich nicht, weil ich eine Schule habe, sondern weil das der einzige Weg ist. Die Mitte wird wegbrechen, muss ich leider so sagen. Die Gäste gucken ganz genau, wer gibt mir was, zu welchem Preis. Und damit meine ich den Döner, den Smashburger, das Erlebnis bis 10, 15 Euro oder ich meine das Erlebnis, was wirklich ein Erlebnis ist, wofür ich 40, 30, 40, 50, 60 Euro aufwärts bezahle. Also du musst für eine bestimmte Zielgruppe, du musst erkannt werden, du musst den Wunsch dieser Zielgruppe verstehen und du musst abliefern und nicht nur einen Monat, sondern nachhaltig. So, und das können viele Gastronomen schlichtweg nicht. Das haben sie nie gelernt.
Aber jetzt bin ich meinetwegen ein Dönerverkäufer und dem rätst du etwas, was ich in irgendeinem Clip von dir gesehen habe. Dem hast du nämlich gesagt, Alter, du musst deutlich teurer werden. So, richtig?
Ich habe den Preis deutschlandweit für den Döner mit anziehen, also mit meinen Kampagnen auch angezogen. Das war eine von unseren Kampagnen, weil der Dönerpreis vor 3 Jahren noch bei 5 Euro war und das funktioniert gar nicht. Viele Dönerladenbesitzer hätten zumachen können. Das liegt aber an den Dönerladenbesitzer, weil sie immer sich gegenseitig den Markt kaputt gemacht haben. Heute kostet er im Schnitt 57, 8 und das reicht immer noch nicht. Aber gut, ja klar, habe ich dazu geraten, weil wenn du sauber arbeitest und damit meine ich, ohne jetzt Leute anzukreiden, ordentlich, ehrlich, Sozialabgaben, die Leute vernünftig einstellen, alles in die Kasse rein, dann geht das schlichtweg nicht. Also wenn dann Döner heute vielleicht mal kurz, wenn du einen guten Qualität an Döner anbietest, unter 8 Euro hast du ein Problem.
Ja, aber ich als Verbraucher, und da rede ich bestimmt auch für zigtausend andere, dachte in dem Moment, Bruder, was soll die Scheiße? Warum rätst du denen, diesen Döner viel teurer zu machen? Ich habe den geliebt und für 6 Euro hat er mir hervorragend geschmeckt. Das heißt, für den einen bist du Fluch, für den anderen bist du Segen. Wie lange dauert's, bis ich als Verbraucher merke, der Üris hat recht gehabt mit dem, was er gesagt hat? Wo ist der Punkt für den Verbrauchenden, um zu verstehen, dass Qualität diesen Preis haben muss?
Also ich glaube, ich bin für die Verbraucher auch kein Fluch. Ich glaube einfach, wenn man 2 Euro mehr für einen Döner zahlt als 6 Euro und dafür eine ordentliche Qualität hat und vielleicht einmal weniger ein Döner ist, aber wirklich dann einen guten Döner ist, dann hat der Verbraucher auch mehr von. Aber das wird noch ein bisschen brauchen, bis der Verbraucher das versteht. Ich meine, für die Dönerladenbesitzer, was hätte das geheißen? Die hätten zugemacht. Also viele hätten zugemacht. Viele haben ja auch zugemacht. Ich meine, wir sind in einer Branche, jedes Jahr kommen 50.000 neue Gastronomen, 50.000 gehen quasi. Alle 3 Jahre erneuert sich der Markt einmal komplett bei 160.000 Betrieben, die wir haben. Im Dachraum sind es dann 220, glaube ich. Ich glaube, ich bin für die Gastronomen ein Spiegel, der sagt, Leute, arbeitet sauber, arbeitet ehrlich, arbeitet ordentlich, steht hinter eurem Produkt, steht zu eurem Produkt. Was sind die Besonderheiten eures Produktes? und zeigt das den Gästen, aber das muss seinen Preis haben. Punkt. Und für den Gast sage ich, zahl 2 Euro bitte mehr, schau, dass du vielleicht einmal weniger essen gehst, aber dafür zahlst du einen Preis, womit der Gastronom einigermaßen klarkommt und du hast eine vernünftige Qualität. Ja, jetzt höre ich schon Leute denken, ja, aber nicht jeder Gastronom erhöht dadurch die Qualität. Den wird sowieso der Markt regeln. Der wird lange nicht mehr bestehen, weil wenn du, weißt du, also das ist der Markt regelt das. Positioniere dich, sonst positioniert dich der Markt.
Regelt.
Also aber ich glaube, das, was wir tun mit unseren Experten meiner Wenigkeit und mit meinen ganz vielen Kollegen, mit denen ich vernetzt bin und jeder tut da, versuchen wir einfach einen besseren Job zu machen. Wer nichts wird, wird. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Wenn du heute
und wer gar nichts wird, wird Podcaster.
Ja, wie bitte?
Oder wer nichts wird, wird und wer gar nichts wird, wird Podcaster.
Oder Influencer, wie ich.
Haben sich jetzt zwei hier getroffen.
Ja, wir sind zwei Spezies, die haben sich getroffen. Aber was ich sagen will, ist einfach, mach eine ehrliche Arbeit, sprich darüber. Dann wird der Gast das auch verstehen. Qualität, hey, setzt sich immer durch. Ehrlichkeit, authentisch sein, setzt sich immer durch. Klar, vielleicht verlierst du einige Kunden, und aber wo willst du in einem Jahr, in 2 Jahren stehen? Das ist doch die Frage.
Ehrlicherweise bist du da ein ganz gutes Beispiel, dass sich Qualität durchsetzt, weil am Ende des Tages hast du ja nicht nur die Gastronomen und Gastronominnen mehr und mehr überzeugen können, sondern du hast ja auch wirklich, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, die Leute überzeugen können, die einen echten Namen haben oder die vermeintlich wichtige Positionen in diesem Land bekleiden. Also ob das jetzt Politiker und Politikerinnen sind, ob das die Sterne- und Fernsehköche und Köchinnen sind, die man kennt, ob es die Promi-Gastronomen sind. Hast du damit gerechnet? Hast du zu deiner Frau, zu deinem Team gesagt, glaubt mir, Freunde, der Weg ist das Ziel und ich werde sie alle einsammeln? Oder war dir von Anfang, warst du auch ab irgendeinem Moment überrascht, dass du gesagt hast, krass, ey, jetzt habe ich selbst die überzeugt?
Ja, ich war schon traurig am Anfang. Ich war traurig, dass Köche, die vermeintlich Promis sind, mich von oben herab angeguckt haben, weil ich glaube, du solltest keinen Menschen von oben herab angucken. Weil was ist schon Erfolg, was ist Ansehen? Also morgen kannst du Krebs kriegen, bist tot, man darf sich nicht so wichtig nehmen. Das hat mich schon verletzt, bin sehr sensibel. Aber ich wusste schon aufgrund meines Unternehmerdaseins und meines Charakters, dass ich das durchziehen werde und dass sie am Ende schon sehen werden, dass wir ehrlich sind, dass wir hier nicht eine One-Man-Show sind und heute kommen und morgen sagen wir das und übermorgen sagen wir das und dann laufen wir den Klicks hinterher. Nee, das hatte schon Tiefe. Das war mir wichtig, weil ich bin 48, habe viele schwierige Jahre hinter mich gebracht. Ich weiß schon, wenn ich in den Spiegel gucke, wo meine Fehler sind und was ich möchte, da bin ich knallhart ehrlich zu mir. Und deswegen bin ich froh, dass wir nach und nach diese Personen auch überzeugen konnten. Also ich kann dir sagen, wir nehmen kein Geld, wenn wir zu irgendjemanden hingehen und eine Dokumentation drehen. Und die Dokumentation kostet inzwischen bei uns fast 3.000 bis 5.000 Euro, manche auch 10.000 Euro. Zum Beispiel die Blog-Doku, da habe ich 14.000 investiert. Ich habe noch nie Geld genommen für irgendeine Doku von irgendeinem Gastronom. Ich kriege heute in der Woche 10 Anfragen für Dokus, wo ich mit Geld hingehen könnte. Machen wir nicht. Wir sind uns wirklich ganz treu. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte. Sei ehrlich auch mit deinem Produkt. Und das versuchen wir natürlich auch vorzuleben. Und deswegen glaube ich, ist es heute auch so, dass auch Sterneköche bei uns für einen Dreh warten müssen. Das war natürlich nicht so. Zuerst war ich bei den Dönerläden und Imbissen und Streetfood-Konzepten. Aber das ist halt wie mit allem. Nichts ist am Anfang einfach und man ist unsicher und zweifelt. Ich sage immer in meinen Speeches, es gibt die bittere Pille, die später süß wird. Oder du willst den schnellen Erfolg und nimmst immer die süße Pille. Aber das geht nicht auf Dauer und das ist auch gut so.
Aber am Ende des Tages, da verrate ich ja auch kein Geheimnis, verdienst du ja auch Geld und davon nicht zu wenig. Wie und womit denn dann? Also wenn du jetzt sagst, dass dich eine Blockhaus-Doku 14.000 kostet, ab welchem Punkt verdienst du denn das Geld?
Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt 48 und mir ging schon mit 36 sehr, sehr gut. Ich habe ja immer in der Gastro gearbeitet. Aktuell machen wir auch mit der Gastro, mit unseren Konzepten, wenn ich alles zusammenrechne, also wenn ich meine gesamten Companies zusammenrechne, vielleicht 20, 25 Millionen irgendwo Umsatz. Also Ich habe ja schon vor 10 Jahren guten Umsatz gemacht und habe Geld auf der Seite gehabt. Ich habe ja auch für den Gastro-Boosterer, man muss es sagen, vor 6 Jahren, als ich gestartet bin, eine Million in die Hand genommen.
Um diese eine Marke Million?
Auch. Eine Million, ja. Die war nach 3 Jahren. Ja, Wir reisen mit 3 Leuten. Das kostet so viel Geld. Das sieht man nicht. Ich habe gleich Leute eingestellt vor 6 Jahren, 3, 4, 5, 6 danach. Und wir haben versucht, das richtig wie ein Unternehmen zu sehen. Und das Geld war dann auch nach 3 Jahren weg. Brauche ich nicht erzählen. Ein Taxi, Bahn, Hotel, das kostet Geld. Und ich verdiene mein Geld oder hab 4, 5 Sponsoren. Ja, ich bin ein B2B-Creator, bin ein authentischer Creator. Deswegen war da sehr viel Wertschätzung von meinen Sponsoren mir gegenüber. Und die sind auch sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit gewesen. Und so habe ich versucht eben mit den Geldern, die ich auf der Seite hatte und mit meiner Gastro verdiene und mit meinen Beteiligungen, ich habe 4, 5 Beteiligungen noch, habe ich halt alles da reingebuttert. Und muss auch an der Stelle sagen, vielleicht nochmal, es war immer eng. Also es war immer eng mit dem die Reise, vor allem jetzt, als Corona kam und ich halt viel ausgegeben habe, aber wenig reingekommen ist. Und dann durch die Sponsoren und durch die Firmen haben wir es irgendwie wieder geschafft, diese Marke weiterzuentwickeln. Und dann kam die Gastro-Schule und die ist natürlich gleich von Anfang an sehr gut gestartet. Und dann war noch mal mehr Fleisch am Knochen, um die nächsten strategischen Schritte zu gehen, was die Dokumentation angeht. Ich wollte ja immer Dokumentation machen. Diese Reels sind gut, diese Instagram, TikTok Reels, aber mein Wunsch ist auch, die Menschen zu motivieren, und dafür brauchst du Longform. Also Menschen müssen so eine 30 Minuten Doku sehen von einem Klaus Rader, wie er es geschafft hat, und das reizt mich, wie man aus Schieflagen besser geworden ist und dann stärker zurückgekommen ist, und so konnten wir dann die nächsten Schritte gehen.
Wir servieren kurz Werbung. Dann geht's weiter.
Mein heutiger Partner ist das Frische Paradies. Und ich sag mal so, es ist ganz egal, ob ihr zum Frische Paradies nach Frankfurt geht oder nach Hamburg geht oder sonst wohin geht. Es gibt mittlerweile 9 Standorte in ganz Deutschland. Und ansonsten ist das Frische Paradies natürlich auch online vertreten. Dazu komme ich sehr gerne später. Erstmal möchte ich darüber reden, dass die Jungs und Mädels vom Frische Paradies hier 150 Jahre Erfahrung am Start haben. Sie sind eine totale Inspirationsquelle für alle Themen rund um Kulinarik und Kocherei. Und das Beste ist, hier werden Profis und Hobbyköche zusammengebracht. Das heißt, so ein Hobbykoch wie ich und mit Verlaub, nicht einmal das bin ich, bekommt hier perfekt erklärt, was das eigentlich für eine Auster ist, die er gerade in der Hand hat. Oder was für ein Schinken das ist. Denn die Jungs und Mädels vom Frische Paradies sind der Laden mit der geilsten Fisch- und Schinkentheke der ganzen Welt. Das muss man wirklich mal sagen. Kommt unbedingt mal vorbei. Ich habe hier nämlich 2 leckere Möglichkeiten für euch, beim Frische Paradies zu sparen. Einmal direkt im Markt und einmal ganz easy im Onlineshop. Wobei, wenn ihr mich fragt, ich würde mal einfach in den Markt gehen. Ein Besuch ist es wirklich wert. Denn hier bekommt ihr zu all den Leckereien eine tolle Beratung, trefft vielleicht sogar auf den ein oder anderen Profikoch oder Profiköchin und könnt im Bistro einen Happen essen. Was müsst ihr dafür tun? Ich sag's euch, Freunde, schaut einfach mal in einem Frische Paradies vor Ort vorbei und lasst euch inspirieren. Vorher aber unbedingt den Rabattcoupon über 10% runterladen. Dazu geht ihr einfach auf frischeparadies.de/studiogastro. Dort findet ihr dann den Rabattcoupon und zeigt den dann einfach an der Kasse vor. Ganz easy. Oder noch einfacher im Onlineshop. Hier geht ihr auf frischeparadies-shop.de, wichtig, frischeparadies-shop.de, und nutzt beim Checkout dann den Rabattcode STUDIOGASTRO10. Also STUDIOGASTRO zusammengeschrieben, direkt die 1 und die 0 hinten dran hängen. Dir werden dann also direkt 10% auf deinen Einkauf abgezogen, und wichtig zu wissen, den Rabatt bekommst du auf alles, außer, nein, nicht Tiernahrung, sondern Geschenkgutscheine und bereits reduzierte Artikel. Lecker.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Und trotzdem bist du ja im besten Sinne nach wie vor ein echter Klinkenputzer. Also es gibt ja nichts und niemanden, den du nicht anfragst und an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch sehr hartnäckig unterwegs bist und hartnäckig bleibst. Heißt, ein richtiger Arbeiter. Um vielleicht mal das Thema Doku ganz kurz zu erklären für die Zuhörenden, die vielleicht noch keine von dir gesehen haben, schämt euch. Ihr dreht, du bist aktuell auf den Malediven, weil du dort mehrere Hotels abdrehst, im wahrscheinlich 5-Sterne-Plus-Bereich, absolutes State-of-the-Art. Und da seid ihr mit ganz großem Geschirr unterwegs. Also ihr macht jetzt nicht irgendwie mit einer Kamera am Handy, sondern du hast dann schon mindestens zwei Kameraperspektiven. Du redest nicht mit irgendjemandem, sondern mit den entscheidungstragenden Personen, also mindestens C-Level-Bereich, um den Leuten Unterhaltung zu bieten oder um Gastronomen und Gastronominnen zu helfen?
Es geht am Ende immer um die Community Hospitality, um den der Zielgruppe durch die Videos Botschaften zu vermitteln. Es gibt verschiedene Formate. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in den Malediven mit meiner Frau. Wir haben drei Kameraperspektiven. Wir haben keine professionellen Kameraleute da. Mit denen arbeite ich in Deutschland, auch im Dachraum, wenn wir Gastro-Hero-Formate drehen. Zum Beispiel Eugen Blau, Klaus Rader. Diese Gastro-Hero-Formate, die sind sehr, sehr aufwendig. Wenn wir auf den Malediven sind, dann haben wir auch Kameras da, sind kleiner. Die sind in der Post-Production genauso aufwendig, aber vor Ort hält die Kamera meine Frau und Menschen, die wir hier finden, die wir dazu buchen. Also je nach Format ist der Aufwand vor Ort ein anderer. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind die Formate von der Qualität alle auf einem gleichen Standard. Und der ist hoch und der ist kostspielig. Und davon sind es eben zwei Dokumentationen die Woche. Jetzt rechnet ihr das aus, alleine YouTube, wenn man das auch hochrechnet, sagen wir mal, wir versuchen effizient zu arbeiten. Das heißt, ich versuche zwei Videos an einem Tag zu drehen, wenn ich in einer Stadt bin. Da sind natürlich Leute, die organisieren das, dass wir eben an einem Tag zwei Drehs haben, damit die Kosten runter nicht explodieren. Aber im Querschnitt würde ich mal sagen, kostet uns eine Doku mit allem drum und dran, Sounddesigner, Post-Production, also damit ist auch Motion Graphiker, die machen dann, es ist sehr viel Aufwand, dass der Zuschauer dann wirklich nicht nur die Botschaft hat, sondern auch entertained wird. Und das sind dann eben 6.000 Euro die Woche, mal vier, das sind dann, kostet das YouTube-Game, die schon ohne meine Zeit 25.000, 30.000. Dann kommen noch
im Monat
25 im Monat. 30 im Monat, aber dann kommt ja noch TikTok, Instagram, LinkedIn, jeder Bereich hat seine Experten und also unsere Kostenstruktur ist im Monat so 60.000 nur für meine Personenmarke ohne die Schule. Das ist ein ganz anderer Bereich.
Und würdest du sagen, dass die Person oder die Marke Kemal Üres auch ein bisschen antizyklisch dem eigentlichen Deutschen oder der eigentlichen Deutschen arbeitet und handelt, weil es ist ja jetzt auch so, du zeigst ja auch ganz gerne, was dir dieser Erfolg beschert. Also wie du wohnst, wie du fährst, wie du dich kleidest, wie du isst. Und in Deutschland redet man ja nicht über Geld und man zeigt es auch nicht wirklich. Und der oder diejenige, der oder die es macht, ist gleich ein Angeber. Warum hast du den Weg gewählt und gesagt, warum soll ich vorm Berg halten, wie ich lebe, arbeite, wohne, träume?
Also erstmal, ich glaube, auf Social Media flex ich nicht. Ich wohne gut, ja, ich bin aber auch 48, ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Ich habe immer gespart, ich habe so gut wie keine Schulden auf der Bank. Wir haben immer vom Cashflow gearbeitet, wir sind Schwaben. Wir haben Haus gehalten, also ich habe einfach für vier Leute gearbeitet. Und ich wohne gut, aber da sind auch zwei Firmen mit drin. Das wissen die Leute auch, die mir folgen. Du wirst von mir auch jetzt keine in meine Stories teure Autos irgendwie sehen, in meinen Stories nicht. Ich liebe Autos, ich liebe auch, dass es mir gut geht, aber das zeigen wir so nicht. Das würde auch keinen Sinn machen. Deswegen, du kennst mich noch ein bisschen privater, vielleicht hast du irgendwann mal was gesehen, aber normalerweise bin ich nicht da, um anzugeben, sondern ich bin da, um Menschen zu helfen. Und dafür sind wir 250 Tage unterwegs und dafür versuchen wir, den Mehrwert zu geben. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache es nur für die Community. Ich bin ein Mensch gewesen, der noch nie von sich überzeugt war und klar tut mir die Anerkennung. Hey, ich bin ein Mensch. Bis ich 18 war, habe ich in der Küche gelebt bei meinen Eltern auf 40 Quadratmeter neben der Spüle, neben dem Herd mit meiner Schwester. Das macht schon was mit einem Kind. Und ich versuche mir durch die harte Arbeit auch vielleicht mein inneres Kind so ein bisschen zu streicheln. Ja, aber wir helfen sehr, sehr vielen Menschen. Wir haben im Schnitt, das ist wirklich nicht übertrieben, 70 bis 100 Millionen Menschen, die wir erreichen im Monat. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen sagen, durch die Videos bekomme ich Motivation, bekomme ich Halt. Und da geht's nicht um Flexen. Im Gegenteil. Vielleicht sieht man auch mal die Wohnung, ja. Das motiviert ja auch Menschen, aber es muss, wir sind im Penny-Business, es muss bodenständig, es muss demütig, es muss ehrlich, es muss herzlich bleiben, das sind meine Werte. Und wenn man sich durch Fleiß auch mal was leistet und man sieht, das auch mal sieht, dann finde ich das auch okay.
Ja, ich habe es auch viel weniger als Angeberei gemeint, sondern viel mehr als eine Offenheit, die du ja vorzuleben scheinst, die man gerade in Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle von Menschen, die schon ein bisschen älter sind, so nicht gewohnt ist. Also diese Offenheit und diese Transparenz, die du lebst, und da geht es ja jetzt nicht nur um materielle Dinge, sondern es geht auch um mentale Gesundheit. Es geht über so Geschichten wie Burnout, über die du offen sprichst, die du offen angesprochen hast und von denen du immer wieder sagst, das ist etwas, was sich in der Arbeitswelt langsam aber sicher durchsetzen muss. Redet darüber, wie es euch geht. Sprecht darüber, wenn es irgendwelche Probleme gibt, damit ihr die Leute findet, die euch helfen können.
Also ich habe, das ist eine richtig wichtige Botschaft. Darüber wird in Deutschland immer noch viel zu wenig gesprochen. Es wird eher, man ertrinkt das in Alkohol, in Drogen, und das ist nun mal so. Oder in harter Arbeit oder von sich selbst weglaufen. Und diese Geschichte von mir erzähle ich. Ich habe nun mal 20 Jahre knapp Antidepressiva genommen. Ich habe zweimal in der psychosomatischen Klinik gewesen durch Burnout, und einmal hat es mich richtig weggefetzt vor 12, 13 Jahren. Und darüber spreche ich ganz offen, weil ich glaube, ich bin nicht hier, um zu sagen, hier, komm zu mir in meinen Kurs und dann mache ich dich zum Millionär, sondern ich bin hier und sage, ich habe 30 Jahre gekämpft. Ich weiß, was ich durchgemacht habe, und ich habe das auch erlitten, weil der Job so stressig ist und ich zu sensibel. Aber man kann es auch als eine sensible Natur schaffen und für sich trotzdem gerade sein. Ich habe mich ja auch nicht verändert. Ich bin immer noch sensibel und ich werde immer noch von hier hin und wieder durch meine Nettheit, weil ich sehr gutgläubig bin und schnell glaube, kriege ich mal hier und da eine Klatsche und wird verarscht, aber 1000 Verarschungen ist okay. Ich habe dafür sind 4 Leute geblieben, die mich hierher getragen haben. Also das sind Botschaften. Bleib dir selbst treu und egal wie die Ausgangssituation ist. Und die war halt bei mir schlimm. Und meine letzte Doku beschreibt das auch. Also für jeden, der da wieder tiefer reingehen will, ist jetzt ein Doku rausgekommen von mir. Mein Weg von der Psychiatrie zum Gastroflüsterer. Da habe ich mir auch gedacht, ich bin stolz darauf, dass ich das so sage und auch zeige, dass alles im Leben ein Preisschild hat. Und aber du darfst dich nicht auf deiner Vergangenheit oder auf deinen Schmerz oder auf deinen Erfahrungen ausruhen und sagen, ich hab Pech gehabt, sondern es steht 2-0 gegen dich. Ja, okay, manche macht das schwer und manche macht das halt einfach stark, weil sie sagen, ich möchte was verändern. Und das sind, glaube ich, auch Botschaften, die nicht nur Menschen brauchen, die wir, glaube ich, gerade heutzutage auch für dieses Land brauchen. Mehr Mut und mehr zu sich stehen. Ja, und das bin ich. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz, dass ich diese Geschichte habe. Und ich freue mich, wenn ich darüber authentisch reden darf und damit Menschen berühren kann, die auch nachts, ja, nachts ist es manchmal kälter als draußen, hat Apache gesagt letztens in seinem Konzert. Ja, das fand ich ganz gut. Da hat er recht. Und dafür stehe ich auch. Ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen. Das war auch, ist nicht mehr mein Anspruch, aber ich bin ein authentischer Mensch und Gastroflüsterer, und ich liebe meine Branche und ich liebe es und ich weiß, wie die Menschen kämpfen. Ich weiß, dass ein Gastronom 60, 70, 80 Stunden durchzieht, kein Geld verdient und jeden Tag ins Gesicht der Gäste lacht und trotzdem happy ist, wenn die Gäste glücklich sind.
Apache übrigens auch riesen Autofan, das mal nur am Rande. Und trotzdem, Kemal, du hast es ja gerade erzählt, deine Dokus sind erfolgreich, sie werden von unfassbar vielen Menschen geguckt. Du hast Sponsoren, die in dich vertrauen und dir hohe Summen dafür zahlen. Ist das alles nicht in irgendeiner Art und Weise auch etwas, was einen neuen Druck bei dir entstehen lässt? Also gibt's irgendwo im Hinterkopf bei dir eine Angst, dass der Kemal, der mal am Boden lag, zumindest an der einen oder anderen Stelle in die Knie gezwungen wird? Und wenn dem so ist, wie begegnest du dem heute, um so einer Gefahr besser ins Auge sehen zu können?
Die Gefahr besteht immer. Und ja, der Druck ist da. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann jetzt nach meinen Erfahrungen Man sagt ja immer, dieses Sprichwort liebe ich. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Ich verstehe natürlich, warum ich gewisse Dinge erleiden musste, um daraus zu lernen, heute vielleicht der Gastroflüsterer zu sein. Aber die Gefahr besteht immer. Und ja, ich arbeite sehr viel, sehr viel. Man vergisst immer die Reisen. Das ist schon ein Fulltime-Job. Dann habe ich die Schule, die mir so am Herzen liegt, weil ich weiß, durch eine Doku und durch Reels kann ich die Gastronomie nicht besser machen, aber durch 13 Top-Experten in ihrem Fach kann ich die Schule besser machen. Und das bewirkt natürlich oder bringt mit, dass ich 13, 14 Stunden Tage habe, dazwischen Reise und vor der Kamera. Das muss ich dir nicht erzählen, das ist schon auch anstrengend. Aber hey, früher bin ich 14 Stunden, 15 Stunden in meiner Produktion gestanden. Das war auch nicht einfach. Also ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf. Und habe ich Angst, dass das manchmal vielleicht weniger wird oder dass wir einen Fehler machen und oder irgendwas passiert, ist es ja. Dafür sind wir in Deutschland ja auch bekannt, Leute schnell hochzuhieven, aber auch schnell wieder. Ne, solche Schlagzeilen verkaufen sich gut. Aber ich versuche, jeden Tag aufzustehen und die bittere Pille zu nehmen, mit der Hoffnung, dass sie irgendwann süß wird, um einfach auch mir selber, der Branche, aber auch der Entwicklung, die ich mir jetzt erarbeitet habe, gerecht zu werden. Weil nichts ist für die Ewigkeit. Und ich bin dankbar und mir macht das extrem Spaß, was ich gerade mache. Und ich würde mir wünschen, das noch weitere 20 Jahre machen zu dürfen.
Wie kannst du Gastronomen und Gastronominnen Hoffnung machen? Jetzt am Anfang eines neuen Jahres, die 19% sind auf 7% gesunken, 12% in Anführungszeichen sind mehr im altbekannten Säckel drin und trotzdem wird es ja den einen oder die andere geben, die noch ein paar Probleme haben. Was wäre dein Tipp genau für diese Menschen in dieses Jahr jetzt reinzustarten?
Da kann ich nur eins sagen, Penny Business, People Business. Schau, wer bist du? Erst musst du jemand sein, dann musst du entsprechend deines Seins das Richtige tun, um dann zu haben. Was ist dein Sein? Ist dein Konzept wirklich das, hinter dem du stehst? Bist du da wirklich Experte? Warum sollte ich zu dir kommen? Also beschäftige dich, authentische Konzepte, ehrliche Konzepte mit Seele und mit der richtigen Führung, weil ich das, was ich tue, wirklich Liebe, kann ich auch Menschen infizieren und das ist das Team, das ist die Seele einer Gastronomie. Und dann fang an wirklich, und das sage ich nochmal, nicht weil ich eine Schule habe, dich weiterzubilden, Zahlen, Digitalisierung, Wareneinsätze. Schau mal, wir haben knapp 800 Schüler. 90% hat noch nicht mal eine Rezeptur und Produktpass gehabt, als sie zu uns gekommen sind. Und damit, das sind keine kleinen Gastronomen, im Querschnitt sind das auch große. Also Gastronomen, die wirklich Umsätze machen, beschäftige dich. Ich will es mal anders ausdrücken. Wenn du eine Kfz-Werkstatt aufmachen willst, brauchst du einen Meisterbrief. In der Gastronomie ist es so, es sind viele Quereinsteiger. Wir haben es vorhin gesagt, 50.000 Menschen, die wieder in die Gastronomie jedes Jahr kommen. Quereinsteiger, auch viele dabei. 50.000 gehen jedes Jahr. Nimm diesen Berufszweig ernst, hab Verantwortung für dein Leben, für deine Familie, für deine Mitarbeiter und mach es so, dass du sagst, ich habe sauber gearbeitet, richtig gerechnet, richtig kalkuliert und wenn es dann schief geht, kann immer noch passieren. Aber wir müssen in der Gastronomie anfangen, es wie ein richtiges Business zu sehen und genau das empfehle ich den Leuten. In 2 Jahren wird die Gastronomie besser dastehen, aber wir werden auch weniger Gastronomien haben. Und ich wünsche mir für jeden, dass er diesen Weg nicht nur nutzt, um zu warten, bis diese 2 Jahre rum sind und die Zeiten besser werden, sondern in dieser Zeit auch, so wie mit allem, sich weiterentwickelt. Gastronomie ist schon ein toller Job und ich meine ganz ehrlich, wir sind der Gastgeber des Landes. So, wir haben eine große Verantwortung, wir machen Menschen glücklich, aber das geht nur, wenn der Gastronom auch glücklich ist. Dann werden die Mitarbeiter glücklich. Durch den guten, glücklichen Mitarbeiter wird der Gast glücklicher. Es ist im Leben halt, in der Natur sieht man das ja auch. Und das wünsche ich mir für die Gastro-Kollegen. Und das ist auch das, was wir predigen mit unseren YouTube-Formaten, mit unserer Schule. Und deswegen glaube ich, sind wir auch bisher gekommen.
Was glaubst du? Du weißt es ja. Wie wichtig ist das für alle Gastronomen, Gastronominnen, die jetzt hier zuhören, Hospitality-Bereich und was alles dazugehört? Wie wichtig ist heute 2026 Social Media?
Für mich ist das die digitale Währung. schau mal die Leute, was machst du, wenn du einen Film guckst?
Ach, ich guck den Film.
Du schaust aufs Handy, während du einen Film guckst.
Ach so, ja, selbstverständlich tue ich das.
Das macht jeder. Also wir verbringen so viel Zeit.
Das stimmt.
Also, und ich frage diese Frage ganz provokant, weil die meisten sagen dann, stimmt, das ist die digitale Währung. Und wenn du authentisch bist und das authentisch auch zeigst und mit den drei Cs sage ich immer Content, Community und Consistency, wenn du wirklich dranbleibst, dann wirst du einfach öfter gesehen. Was passiert dadurch? Vertrauen wächst, zukünftige Mitarbeiter sehen dich. Und wenn du ein super Produkt hast, ja, und dein Nachbar ein bisschen schlechteres Produkt, aber du wirst öfter gesehen und machst es auch sympathisch, dann wird es bei dir höchstwahrscheinlich besser laufen. Und warum willst du das Potenzial auf der Straße lassen? Früher gab es das Fernsehen, wir hatten gar keine Chance. Entweder warst du im Fernsehen und dann warst du bekannt. Jetzt kannst du quasi dein eigenes Fernsehen erschaffen. Und das ist die digitale Währung. Deswegen glaube ich, für jeden, der sein Unternehmen weiterentwickeln will, muss sich damit beschäftigen. Deswegen ist Content King, würde ich jetzt nicht sagen, aber Content ist schon vielleicht sogar die halbe Miete.
Also müsste man eigentlich neben einem Sous-Chef, einer Restaurantleitung, einem Barchef und einem Kommi und wie sie alle heißen, auch eigentlich jemanden in der Gastronomie im Betrieb einstellen, der oder die nur für Content Creation und Social Media zuständig ist, um einen relativ authentischen Eindruck entstehen zu lassen, weil du hast mich gerade gefragt, was mache ich während ich Fernseh gucke? Okay, ins Handy gucken. Ich würde die Gegenfrage stellen: Wo guckst du dir das Restaurant an, von dem du gehört hast und gucken willst, ob es dir gefällt?
Das verschiedene Plattformen. Manche machen es wahrscheinlich. Touristen machen es über TripAdvisor, andere machen es über Google. Aber am Ende, wenn du Content-Formate erstellst, die authentisch sind, die werden ausgestrahlt, dann wirst du mein Restaurant sehen, weil ich eine gute Hook habe, weil ich ein gutes Video gehabt habe, was vielleicht viral gegangen ist. Dann bin ich bei dir auf dem Bildschirm, ob du willst oder nicht. Du kannst natürlich wegklicken, aber ich komme dann wieder. So, und irgendwann, und man braucht hier mehrere Touchpoints, bis man sich mal länger mit jemandem beschäftigt, manchmal, man sagt so 6-7 manchmal sogar, dann erhöht sich natürlich die Chance. Aber du musst es halt auch da wieder authentisch machen, du musst es nachhaltig machen und jetzt auf die Frage zurückzukommen, nein, du brauchst da keinen Festangestellten. Ich meine, wir reden über Gastronomien, die machen eine halbe Million im Jahr, das sind jetzt keine riesen Läden, die können sich keinen leisten, aber ich würde sagen, von deinem Umsatz 5% würde ich schon für Social Media zur Seite tun und diese 5%, da würde ich da gucken, dass ich eine Agentur vielleicht finde und da gibt's schon welche, die für 2.500 dir 13 Reels drehen und dann bist du schon, dann hast du schon viel mehr Möglichkeiten. Also man muss da jetzt nicht die Tausende von Euros ausgeben, auch da einfach mal anfangen und dann guckst du, wie es weitergeht. Aber machen, also weil, und das sage ich auch zu jedem, ich habe so viele Leute gehabt, als ich vor 6 Jahren gestartet bin, gesagt haben, Mensch, du bist schon 42, jetzt auf TikTok und so. Alle diese Leute haben inzwischen auch angefangen, nur eben 4 Jahre später. Ist das jetzt zu spät? Nein, das ist wie mit Immobiliengeschäften und anderen Geschäften. Es ist nie vorbei, aber ich würde jetzt auch nicht mehr länger warten. Ich würde mich mit dem Thema beschäftigen und gucken, will ich das selber machen? Was ich nicht machen würde, ist, den Mitarbeitern, die eh schon zu viel zu tun haben, das noch in die Hand geben, weil es muss nachhaltig gemacht werden. 2-3 Reels pro Woche sind schon Pflicht und wir kennen das alle, dann sind die Mitarbeiter im Stress, dann sind Leute krank und dann wird's nicht gemacht und das ist ein Problem. Also jemanden finden oder eine Agentur finden, die das wirklich dann auch regelmäßig macht und dann auch schlau rangehen, einen Content-Tag machen, wo man 4 Stunden einmal alles abdreht. Und dann kann man die alle, es gibt inzwischen digitale Lösungen, wo man die auf den Plattformen hochlädt und das wird dann automatisch gepostet. Also das wäre jetzt, würde den Rahmen sprengen, aber bitte heute anfangen statt morgen.
Okay mal, der Weg zu den 7% ist gegangen und die Tür kannst du erfolgreich schließen. Gibt's, man sagt ja immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Gibt's irgendein Problem, was auf deiner To-Do-Liste als nächstes steht, als Robin Hood der Gastronomie?
Also ich war so, dass ich in der Grundschule immer und danach auch immer bei den Menschen, die schwach waren, die hinten waren, die habe ich immer gern unterstützt. Und das möchte ich auch weiterhin tun. Und das möchte ich vor allem mit unserer Schule tun. Und ich bin sehr gut vernetzt, sodass ich die besten Experten davon überzeugen kann, dass Gastro Business School eine super Plattform ist mit auch App-Funktionen. Du musst dir vorstellen, wir haben 13 Experten, die sind jede Woche live für dich da und reden eine Stunde mit deinen persönlichen Themen. Wir haben jetzt eine neue Kalkulationssoftware entwickelt. Übrigens am 26. Januar ist mein Webinar kostenlos für alle, die rechnen, kalkulieren, sich anhören wollen. Also wir fangen erst an. Die Branche braucht noch mindestens 5 Jahre, bis wir so langsam so einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Und dafür wünsche ich mir natürlich für mich Gesundheit, damit ich das weiter durchziehen kann, damit wir auch maximal weiterhin mit den Kollegen, mit unseren Experten, aber mit ganz vielen anderen, auch mit dir, Sebastian, hier, ja, Studio Gastro. Ich meine, du hilfst ja auch so vielen. Du gibst dir eine Plattform, wo viele Menschen kommen. Und wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, dann können wir, glaube ich, diese Branche, die extrem in den Knien ist, eine neue Strategie, neue Hoffnung, aber auch professionelle Gastronomen und Gäste, die noch zufriedener nach Hause gehen, geben. Und am Ende muss ich es auch dazu sagen, wenn man es noch größer spinnt, ist es auch für Deutschland wichtig, wir wollen viel mehr Touristen hier. Wir sind so ein schönes Land. Und wer ist der Gastgeber des Landes? Das ist am Ende die Gastronomie. Mhm. Das ist vom Eisladen bis zur Sterne-Gastro. Und ich will, dass hier viel mehr Touristen bei uns sind und ihr Geld hier lassen. Warum gehen wir immer raus? Hey, ich bin in Deutschland überall unterwegs. Weißt du, wie schön Deutschland ist?
Ja, du weißt tatsächlich.
Ja, und auch das sind Ziele. Wir haben sie alle runtergeschrieben im Team. Wir wissen ganz genau, warum wir das tun, was wir tun. Und das muss man auch wissen. Man braucht ja eine Vision, eine Mission. Die ist für uns klar. Aber am Ende muss halt, ja, muss die Energie da sein, die Gesundheit. Und das vielleicht auch nochmal, weil wir werden wahrscheinlich jetzt dem Ende langsam zukommen. Ich bin 48 und ich habe in den letzten 4, 5, 6 Jahren so viel erlebt, dass Menschen in meinem Umfeld krank geworden sind, wo ich auch verloren habe. Am Ende wünsche ich allen, dass sie ihren Weg gehen und ihre Seelenaufgabe finden, aber ich wünsche halt auch allen Zufriedenheit und vor allem Gesundheit, damit man das weiter fortführen kann, weil ohne dem ist halt alles nichts.
Ja, siehst du, und das sind mir die liebsten Gäste, die den Schlusspunkt selber setzen. Besser hätte ich es nicht machen können. Ich würde an der Stelle wirklich sehr gerne noch all unseren Zuhörenden sagen, Kemal hat sehr sinnvollerweise Öffnungszeiten auf Social Media von 24/7, schreibt ihm, er antwortet in der Regel wirklich, zieht euch den Instagram-Kanal ein, zieht euch den YouTube-Kanal rein, surft bei der Gastro Business School vorbei und wenn ihr Fragen habt, dann fragt die Fragen. Also ich glaube, es ist heute in der Folge ganz gut rausgekommen. Freude sind, Authentizität sind, glaube ich, 3 Schlagworte, die bei Kemal und in der Welt, in der du unterwegs bist, wirklich groß geschrieben werden. Du bist mehr oder weniger im Auftrag der Gastronomie und der Hospitality eigentlich unterwegs. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Urlaub hätte ich fast gesagt, von den Malediven aus mit uns zu sprechen. Ich habe es jetzt hier 15.36 Uhr. Wie viel Uhr ist bei dir jetzt? 7 Stunden vor bist du, ne?
Wir haben hier jetzt tatsächlich 20.36 Uhr.
Achso, das geht ja noch. Okay, also, wann gehst du mal ins Bett?
Um 12.
Na gut, dann hast du jetzt noch 4 Stunden Zeit, ein paar Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen.
Nee, schneiden tue ich nicht, hochladen auch. Es waren tatsächlich Kollegen, aber ich gehe jetzt was essen mit meiner Frau und das nehmen wir tatsächlich auch auf, weil morgen unser letzter Tag ist und wir müssen noch 2, 3 Sachen hier zu Ende drehen.
Herrlich, never not working. Kemal, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch bei Studio Gastro. Ich wünsche dir alles Liebe, vor allem ganz viel Gesundheit. Grüß die Menschen um dich herum und wir hören uns und wir sehen uns. Bis dahin.
Vielen Dank, Sebastian. Dankeschön für die Bühne.
Ich danke dir und ich danke natürlich all unseren Zuhörenden, die heute mit am Start gewesen sind bei einer neuen Ausgabe von Studio Gastro. Uns gibt's wie immer alle 14 Tage donnerstags mit einer neuen Folge und richtig, genau dort, wo es Podcasts gibt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, Freunde, würde ich mich wirklich drüber freuen. Und eine Sache wollte ich noch erzählen, bevor ich das vergesse, ganz komisch. Ich musste neulich eine komplette Dose Kichererbsen wegwerfen. Nach dem Öffnen war es mucksmäuschenstill. Wahrscheinlich hatten sie sich zuvor einfach kaputt gelacht. Naja, ciao Kakao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.